Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Mit diesen Worten beginnt jedes Fallout-Spiel. Und mit genau diesen Worten habe ich auch letztes Jahr schon die erste Staffel der Fallout-Serie quasi eröffnet. Und letztes Jahr war der Cast ein bisschen anders, denn der Telestammtisch, der ist nie gleich, der ist jedes Mal anders besetzt. Und dieses Jahr hat es aber zum Glück endlich geklappt, eigentlich letztes Jahr schon geplant, hat es aber leider nicht funktioniert, habe ich heute einen besonderen Gast hier, der mir helfen wird, über die neue Staffel von Fallout zu reden, die jetzt am 16. Dezember rauskommt, quasi, wenn ihr das hier seht, genau heute. Und es ist mir wirklich eine große Freude, ein absoluter Fallout-Suchti. Wenn die Fallout-Community, die deutsche Fallout-Community einen Betriebsrat hätte, wäre er der Betriebsratsvorsitzende. Direkt aus dem Aufseherbüro in einem geheimen Vault, der sich Vault Germany nennt, habe ich hier einen echten Vault-Aufseher, und zwar den Vault-Aufseher Billy. Herzlich willkommen, einen Traumhaft, wunderschönen guten Tag, mein Freund.
Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, dankeschön. Endlich hat's geklappt. Letztes Jahr war ich leider verhindert, aber dieses Jahr endlich.
Es ist mir wirklich eine große Freude. Ich meine, wir sind beide Fallout-Suchtis. Tatsächlich, du bist ja nun der Gründer der Fallout-Community Vault-Tec Germany, die ja jetzt gerade seinen 9. Geburtstag gefeiert hat.
Genau heute tatsächlich.
Ja, krasser Scheiß. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Krasse
Leistung. Ja, dankeschön.
Meine gute Frage, ich habe nämlich recherchiert. Weißt du, wann ich beigetreten bin?
Ich glaube, du bist auf jeden Fall so einer der Day Ones, so mehr oder weniger. Du müsstest wahrscheinlich 2016, 17 oder spätestens 18 dazu gekommen sein, oder?
Das war 2017 tatsächlich, November, ja. Dezember 2017. Ich habe extra geguckt, wann mein erster Beitrag war in der Gruppe, und das war 2017 tatsächlich.
Ja, krass. Ja, sehr krass.
Das heißt, von den 9 Jahren bin ich quasi schon 8 Jahre dabei, wobei die letzten Jahre natürlich ziemlich inaktiv. Mhm. Du ziehst es immer noch durch, ich finde das ja geil. Ich habe echt ein bisschen sogar Respekt davor, dass du halt das schaffst, dich nur auf dieses eine Thema zu fokussieren. Dafür finde ich einfach, gibt es so viele andere Sachen, die man machen kann. Aber gut, ja, erzähl doch mal deine Expertise. Wie stehst du zum Thema Fallout? Magst du das überhaupt? Findest du das gut? Oder?
Nee, das ist, also eigentlich bin ich eher ein Fan von The Elder Scrolls, aber weil es da schon so viele Content Creator gibt, habe ich gedacht, na gut, nimmst du halt Fallout. Und Fallout ist auf jeden Fall so die große Rollenspielliebe meines Lebens sozusagen. Ich bin verhältnismäßig spät dazugekommen, was merkwürdig ist, weil ich eigentlich mit Bethesda-Spielen sozialisiert bin. Das heißt damals Morrowind, Oblivion, Skyrim natürlich. Und Fallout habe ich erst 2010 durch einen Zufall gefunden. Da hat mein Cousin sich ein neues Ballerspiel kaufen wollen, ist dann auf doof in irgendeinen Spieleladen gegangen, hat dann das Backcover von New Vegas gesehen, hat gesehen, okay, da ist ein Typ mit einer Knarre und ein großer Dinosaurier. Ja, da wird ja wohl mit großen Knarren auf große Dinosaurier geschossen, legt die CD ein und stellt fest, was ist das hier für ein Scheiß, hier muss ich Dialoge führen. Er wollte halt so ein neues Call of Duty haben. So, und ich saß halt, wie es der Zufall wollte, daneben und dachte, ey, wie geil ist das denn? Das ist ja wie ein The Elder Scrolls in der Post Apokalypse. Und da war ich direkt schockverliebt. Bis dahin dachte ich immer, Fantasy, Mittelalter ist genau der heiße Scheiß sozusagen, aber Postapokalypse fand ich dann noch einen Ticken geiler. Und dann habe ich alles auch rückwärts nachgeholt. Fallout 3 logischerweise mehrere tausend Stunden drin verbracht und sogar Fallout 1 und 2 nachgeholt. Tactics nicht. Und auch Fallout Brotherhood of Steel, diesen PlayStation 2/Xbox-Ableger, auch nicht gezockt. Aber die Hauptteile der Reihe habe ich auf jeden Fall gespielt.
Es gibt ja bei Fallout 76 Achievement, sondern diese komischen Belobigungen, wo man quasi Atome für kriegt, wo man 7600 Stunden Fallout 76 gespielt haben muss. Mhm. Hast du die schon erreicht?
Also ich hätte sie theoretisch schon erreicht. In der Praxis ist es aber so, dass als das Spiel damals released wurde für den PC, da gab es noch einen Bethesda-Launcher und der wurde dann irgendwann abgeschaltet und die Fallout 76-Spieler dann zu Steam migriert. Und dadurch ist eben dieser zeitliche Fortschritt, diese mehreren tausend Stunden, die wir damals dann schon über den Bethesda NetLauncher gezockt hatten, der ist dann wiederum verfallen. Und jetzt gerade bin ich aber wieder bei 7000 von 7600 Stunden. Das heißt, also theoretisch, ich bin längst drüber, aber praktisch fehlen mir jetzt noch, ich glaube, es sind nur noch 500 Stunden sogar.
Okay, gut. Ich drück dir den Daumen, dass du es bald schaffen wirst, damit du endlich hier. Wie viele Atome gab es? 760 oder?
Genau, 760. Ich glaube, am Anfang waren es nur irgendwie 100 Atome oder so. Und dann haben sie irgendwann im Laufe der Zeit die Anzahl der Atome ein bisschen raufgesetzt.
Ja, was sind eigentlich Atome? Das ist ja quasi die Währung in dem Spiel. Aber Atome gibt es quasi auch bei Atombomben, die auf die Welt fallen. Und deswegen mache ich jetzt mal die Überleitung. Yes. Wir besprechen ja jetzt nun die zweite Staffel von Fallout. Und wir beide hatten die Gelegenheit, jetzt schon die ersten 6 von den insgesamt 8 Folgen zu gucken, um euch zu sagen, ob sich das Ganze denn lohnt oder nicht. Wir werden hier keine Rücksicht nehmen auf Menschen, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Also falls ihr quasi die erste Staffel noch nicht gesehen habt, dann macht hier aus, zieht euch am besten die Besprechung zur ersten Staffel an, die es beim Telestammtisch natürlich auch gibt, mit einer etwas anderen Besetzung, leider ohne Billy. Da wir auch mit den anderen tollen, lieben Kollegen, mit dem Johannes und der Schlogger, war auch ein großartiger Cast. Und wir besprechen jetzt quasi die Staffel 2, allerdings spoilerfrei. Dazu sind wir quasi gezwungen, mit einer Mini-Gatling, die uns quasi hier im Nacken sitzt, ne? Also, oder welche Laserpistole, ich weiß nicht, was bei dir ist, womit du bedroht wirst. Erzähl doch mal kurz, worum geht's denn eigentlich überhaupt in der Fallout-Serie?
In der Fallout-Serie jetzt ganz explizit geht es um zwei Menschen, die auf der Suche sind. Wir haben einmal Lucy McLean, die ihren Vater sucht sozusagen, und wir haben den Ghoul, der im Grunde nach seiner Familie sucht, und wir haben dann noch den Ritter Maximus, der so ein bisschen auf der Suche nach seiner eigenen Identität ist. Der ist irgendwie bei dem Verein der Stillernen Bruderschaft nicht so ganz gut aufgehoben. Da fühlt er sich so moralisch nicht ganz am richtigen Fleck, und er ist da auf so einer Selbstfindungsreise, habe ich den Eindruck.
Jo, genau so kann man es sehen. Zum Ende der ersten Staffel trifft ja die gute Lucy wieder auf ihren Vater, der sich ja dann rausstellt als Vault-Tec-Mitarbeiter von Stunde 1, der quasi durch den Tiefschlaf die 200 Jahre bis zur jetzigen Zeit quasi überlebt hat und dann quasi aufgetaut wurde im Vault 31. Und da sind noch viele, viele andere eingefroren, und die werden hier auch vielleicht oder vielleicht auch nicht aufgetaut. Allerdings muss ich sagen, castmäßig, es kommen hier jetzt nicht unbedingt viele neue Charaktere dazu. Du hast natürlich jetzt ein paar, die aus dem Vault 31 noch dazukommen, aber ansonsten bin ich erstaunt, wie viele Charaktere und auch Nebencharaktere quasi aus der ersten Staffel hier wieder auftauchen. Wie ging es dir da?
Ja, also es gab ja beispielsweise, ja, wobei ich darf jetzt natürlich keinen Namen nennen an der Stelle, aber es gibt grundsätzlich Menschen, die in der ersten Staffel auftauchen, von denen man dann eigentlich glauben könnte, dass sie eben keine Rolle mehr spielen werden in der Zukunft, und dann tauchen sie aber doch wieder auf, und da war ich persönlich überrascht, dass auch Leute, die man eigentlich schon abgeschrieben hat, plötzlich wieder eine Rolle spielen können.
Ja, es ist echt cool gemacht eigentlich, ne? So alle möglichen 7 Charaktere. Das Schöne ist, man hat bei jeder Folge am Anfang so eine kleine Zusammenfassung. Das kennt man aus anderen Serien. Ich muss gerade überlegen, welche das war. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Aber es gibt viele Serien, wo dann, wenn die Folge anfängt, es so einen kleinen Flashback gibt von diversen Szenen, die relevant sind, mit Charakteren, die vielleicht auch mal irgendwann vor mehreren Folgen vorkamen, einfach damit du weißt, den gab es ja auch noch, und dann kommt der wieder vor. Und das sind, wie gesagt, viele, viele Charaktere, Nebencharaktere aus der ersten Staffel, die dann auf andere Helden treffen. Ich meine, wir haben ja quasi mehrere Handlungsstränge gleichzeitig. Wir haben Lucy, die mit unserem Cooper Howard quasi zusammen unterwegs ist, nach New Vegas quasi. Wir haben immer noch Maximus, also Lucy übrigens gespielt von Ella Purnell, die das großartig macht, finde ich. Großartige Schauspielerin. Wir haben den Maximus, gespielt von Aaron Moten, der, also quasi immer noch gleiche Besetzung wie in der Staffel 1, der in der Bruderschaft jetzt ist, quasi schon ein bisschen, sagen wir mal, aufgestiegen ist, quasi als aktiv Ritter, der in Einsätze geht, Technologie besorgt und so weiter, hat quasi schon einen gewissen Stand. Wenn der von Einsätzen wiederkommt, wird er sogar quasi richtig gefeiert. Da hat sie da quasi also schon gefestigt. Wir haben weiterhin unseren Ghoul, ne, Cooper Howard, gespielt von Walton Goggins. Großartig, ist eine Meisterleistung, großartige Rolle, die er da spielt. Mhm. Und dann hat der Vater von Lucy McLean, der Hank McLean, gespielt von Kyle MacLachlan, schöne Namen, der hat quasi jetzt mehr Screentime im ersten. In der ersten Staffel war er quasi so am Anfang der Vater von ihr, der quasi im Vault der Aufseher ist. Dann ist er viele, viele Folgen quasi weg unterwegs irgendwo. Und dann findet sie ihn zum Ende. Und hier hat er quasi seinen eigenen Handlungsstrang, der die ganze Zeit aufrechterhalten wird. Ne? Hat natürlich viel mit Vault-Tech zu tun. Und was hier tatsächlich sehr viel passiert in dieser Serie, das sind Rückblenden. Und das finde ich richtig geil. Weil man hat ja nun schon gewisse Fallout-Titel gespielt. Bei mir war es nun jetzt aktiv viel Fallout 3 und Fallout 4 und 76. New Vegas nur mal ganz kurz angehauen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da warst du ja nun eher der Suchtlappen da drin. Eigentlich was Gutes, weil es geht ja hier nun viel um New Vegas tatsächlich, ne?
Yes.
Und was da interessant war, das war halt, sich mit der Geschichte der Menschen zu beschäftigen, wie alles dazu kam. Also wenn man sich quasi irgendwelche Computerlogs angeguckt hat, irgendwelche Bücher gelesen hat oder was weiß ich, oder sich irgendwas angehört hat, irgendwelche Soundfiles, wo Geschichten erzählt wurden, die quasi noch vor dem Tag X, wo die Bomben fielen, quasi passiert sind. Und die Spieler haben allerdings so gut wie nie irgendwas aus davor gezeigt. Und die Serie gibt mir jetzt genau das. Die zeigt quasi die Welt, wie sie davor war, wo alles noch glänzend und schön war, wo die Autos noch fuhren, wo die Häuser noch schön waren, wo nicht alles zerstört war. Und es geht natürlich auch viel um Politik, wie das alles dazu kommen konnte. Und das ist verdammt gut gemacht. Und zwar richtig, richtig viel. Immer wieder verteilt in den Folgen, in einzelnen Stellen mit Rückblenden, in gewisse Kapitel unterteilt, sage ich jetzt mal. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ging's dir da auch so?
Ja, im Intro von Fallout 4 war es ja erstmalig so, dass wir einen ganz kleinen Einblick in die Vorkriegszeit erhaschen konnten. Dass wir da praktisch dem Vault-Tec-Vertreter die Haustür aufmachen und uns einen Platz im örtlichen Vault anquatschen lassen können. Und dann fallen auch schon kurz darauf die Bomben und dann müssen wir plötzlich auch in den Vault rennen. Das ist aber eine Sache, das ist, wenn man möchte, wahrscheinlich innerhalb von 5 bis 10 Minuten dann auch schon erledigt. Das heißt, so einen richtig tiefen Einblick in die Vorkriegsgeschehnisse bekommen wir nicht, außer eben dann durch Holobänder und Terminal-Einträge und Notizen, die man aus der Vorkriegszeit in den Spielen findet. Und ich gebe dir recht, also wir haben natürlich verschiedene Handlungsstränge. Der Ghoul aber, der hat zusätzlich zu seinem Handlungsstrang eben auch noch diese Rückblenden. Das heißt, er hat praktisch zwei verschiedene Zeitstrahlen. Einmal den als Cooper Howard in seiner Menschengestalt in der Vorkriegszeit und dann eben als Ghoul. Und ich bin da vollkommen bei dir. Die Welt von Fallout kenne ich natürlich als Suchti zu Genüge. Aber gerade die Vorkriegszeit, die interessiert mich auch, ich würde sogar fast sagen, am meisten tatsächlich, dieser Krimi. Denn die Welt von Fallout ist ja eine Welt voller Verschwörungstheorien, praktisch wie unsere ja auch, mit dem Unterschied, dass die Verschwörungstheorien in der Welt von Fallout alle wahr sind. Ne? Also das heißt, immer wenn man irgendwie eine Verschwörung vermutet, dann ist in der Welt von Fallout ist es halt auch meistens eine Verschwörung. Dann wollen die Konzerne dir was Böses, die wollen dich alle umbringen, vergiften oder was auch immer. Und das ist halt richtig cool.
Tja, in Deutschland gibt es eigentlich nur eine, die wirklich stimmt, dass es das Bielefeld nicht gibt, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ja gut, willst du vielleicht ein bisschen was raushauen zum Thema Fallout New Vegas? Ich meine, wir haben ja nun jetzt den guten Cooper, der mit der Lucy da unterwegs ist, auf nach New Vegas, quasi auf den Spuren ihres Vaters, der da irgendwelche Dinge tut und macht. Mhm. Und am Ende landen sie quasi in New Vegas. Und da gibt es natürlich sicherlich haufenweise Orte, die man wiedererkennt, wenn man New Vegas aktiv gespielt hat. Hab ich nun nicht, ich konnte mir nur vorstellen, okay, da und da könnte vielleicht eine Anspielung sein. Du weißt es bestimmt, komm mal raus.
Also in der ersten Staffel von Fallout, da war es schon so, dass es viel Fanservice und Memberberries gab. Ne? Also Dinge, wo du da einfach auf der Couch sitzt als Fallout-Fan und sagst, ach, gucke mal, kenne ich, ach, wie im Spiel, ach, gucke mal. Und die Frequenz war jetzt in der zweiten Staffel so immens hoch. Es hätte jetzt nur noch ein Mario Barth irgendwie unten rechts in der Ecke gefehlt, der die ganze Zeit gesagt hätte, kennst du? Also es gab praktisch nicht eine Szene, nicht eine Einstellung, die nicht irgendein Easter Egg war, irgendeine Referenz, wo im Hintergrund noch irgendwie eine Location zu sehen war oder Teilweise werden auch Memes aufgegriffen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten durch die Community so als Running Gag verbreitet werden. Will da jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber wenn es die Leute dann sehen, dann werden sie es direkt merken. Da gibt es so ein, zwei Quotes, so Zitate, die dann da nochmal audiovisuell dargestellt werden. Und da dachte ich nur, boah, wie geil. Stellt sich natürlich gleichzeitig irgendwie die Frage, okay, wie ist jetzt die Watch Experience für jemanden, der mit Fallout noch so gar nichts am Hut hat, ne? Der jetzt irgendwie die Spiele nicht gespielt hat, der diese ganzen Referenzen und Easter Eggs nicht peilt, der also wirklich nur eine reine Handlung sieht, die er bewerten kann. Und da muss ich gestehen, da kann ich mich sehr schlecht hineinversetzen, aber was sich auf jeden Fall festhalten lässt, ist, die Member Berries in der zweiten Staffel, da haben sie nochmal den Regler stark aufgedreht. Da sind jetzt deutlich mehr Sachen noch für Fans von Fallout New Vegas zu erkennen als in der ersten Staffel.
Ja, schade, dass ich hatte ja eigentlich das Gefühl, dass es ein bisschen weniger war. Was aber daran liegt, dass ich einfach New Vegas nicht aktiv gespielt habe. Verdammt.
Ja, gut. Ja, es gibt zum Beispiel eine Einstellung, da erinnere ich mich dran, da stehen sie auf einem Hügel und im Hintergrund erkennt man dann ein ganz, ganz signifikantes Gebäude aus dem, ich sag jetzt mal, Startareal von Fallout New Vegas. Und du denkst die ganze Zeit, okay, da gehen sie jetzt gleich als nächstes hin, da gehen sie aber nicht hin. Die gehen da nicht hin, es ist einfach nur, es wird gezeigt, okay, die befinden sich jetzt gerade in unmittelbarer Nähe von diesem Gebäude. Und das heißt, manchmal sind die Anspielungen ganz subtil, manchmal sind sie, stechen dir praktisch ins Auge, also oder schlagen dir praktisch ins Gesicht sozusagen, aber es gibt kaum Szenen, wo ich da sitze und denke, okay, da erkenne ich kein Easter Egg.
Okay. Findest du, es war es too much oder war es gut gelöst?
Also ich als Fan freue mich natürlich riesig. Natürlich besteht die Frage, will man damit über Schwächen der Handlung hinwegtäuschen? Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass dieser Fanservice eine Kompensation für mangelnde Dramaturgie oder sowas ist. Das auf gar keinen Fall. Ich finde auch, die Serie die sieht auch nach Geld aus. Ja, also es ist eine sehr hochwertig produzierte Serie.
Ja.
Ich finde auch gerade in Sachen CGI haben die ihr Game nochmal so ein bisschen abgesteppt. Denn in der ersten Staffel, da gab es durchaus Szenen, wo man so dachte, da geht in Sachen CGI aber durchaus mehr. Ich erinnere mich beispielsweise, wenn dann zum Beispiel gezeigt wird, wie der Vertibird über das Hauptquartier der Bruderschaft fliegt. Das sieht schon, da erkennt man schon stark, dass das computergenerierte Images sind. Das sind, da finde ich, da haben sie jetzt in der zweiten Staffel nochmal einen draufgesetzt. Auch Stichwort digitale Verjüngung. Wir erinnern uns, in der ersten Staffel, da wurde ja Lucys Vater, also Hank McLean, wurde ja auch digital verjüngt. Und das gelingt jetzt in der zweiten Staffel um einiges besser, finde ich, als in der ersten Staffel. Also da ist es mir ganz signifikant aufgefallen. Oder in der ersten Staffel gibt's auch diese eine Szene, wo mehrere Ritter der Bruderschaft in dieser Powerrüstung nebeneinander herlaufen. Und du erkennst wirklich, dass die diese eine Powerrüstung mehrfach gekopiert und pastet haben, weil diese Powerrüstung hat die gleichen Farbabweichungen an derselben Stelle, dieselben Kratzer. Ich will jetzt nicht sagen, es war billig, aber es war so mediocre. Es war so, solide, möchte ich es jetzt mal nennen. Aber jetzt muss ich sagen, CGI gefällt mir sehr gut in der zweiten Staffel.
Tatsächlich, wir haben ja nun jetzt noch ein bisschen mehr das Thema Bruderschaft drin. Mhm. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil wir wollen ja logischerweise nicht spoilern.
Mhm.
Und wir sehen quasi mehrere Ritter der Bruderschaft quasi in Power-Rüstung wirklich Action abziehen. Ne?
Mhm.
Die sind ja voll im Einsatz mit diversen berühmten Waffen, die man kennt. Ne?
Mhm. der abgebrochene Superhammer.
Genau. Und ich muss sagen, die Power-Rüstung funktioniert. Ne, man hat es immer oft, wenn man sich mit Cosplays und sowas beschäftigt hat, dann weiß man mit Größenverhältnissen nur ein bisschen schwierig, ne, mit den Verhältnissen vom Körper und von der Länge der Arme und keine Ahnung. Aber hier, das funktioniert, auch wenn die laufen, wenn die kämpfen, ich finde das gut, ich finde das richtig großartig.
Also wichtig ist halt, oder was, glaube ich, Cosplayern oftmals schwerfällt, ist das Thema Proportion. Ist halt unheimlich schwer, eine Powerrüstung zu bauen, die proportional die richtigen Maße hat, wie im Spiel. Und das ist hier auf jeden Fall super gut gelungen. In der ersten Staffel, muss ich auch gestehen, war mir die Powerrüstung der Bruderschaft zu silbernd glänzend. Also die sah schon nicht mehr metallern aus, also beziehungsweise nicht stählern, sondern als wäre sie wirklich aus 925er Sterling-Silber. Also die war schon wirklich sehr, sehr silbern. Und ich hätte mir die ein bisschen dreckiger gewünscht, ein bisschen grauer, ein bisschen matter vielleicht auch einfach. Und jetzt hier in der zweiten Staffel haben sie auch da nochmal vielleicht in der digitalen Nachbearbeitung oder im Color Grading, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall da finde ich jetzt auch die Rüstung um einiges authentischer. Die wirkt jetzt wirklich mehr wie Metall und nicht mehr wie Silber angemalter Cosplay-Kram.
Okay. Mal noch eins. Thema Kosmetik. Ich meine, wir haben ja nun unseren Ghoul Cooper und also mir geht's so, ich bin mir nicht sicher, das ist auch gerade jetzt ein Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, die Kosmetik hat Mühe nachgelassen, zumindest in der ersten Folge. Da sah das alles nicht ganz so sauber aus, wie ich mir das irgendwie in Erinnerung gefühlt hatte. Oder ich bin mir nicht mehr ganz, ging's dir auch so oder hast du das Gefühl, dass es genauso aussieht?
Ja, also das gesamte Design des Ghouls, also generell, es gibt innerhalb des Serienuniversums, so nenne ich es jetzt mal, natürlich ein paar Abweichungen. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir einen Power-Rüstungshelm haben, der ein Visier hat, wo man dann also nicht den ganzen Helm abziehen muss, sondern da öffnet sich dann nur das Visier. Oder aber man hat ein Jetpack und das Jetpack kommt aus den Armen raus. Normalerweise die Jetpacks an Powerrüstung sind immer am Rücken. Hier können wir jetzt so Iron Man-mäßig mit Turbinen an den Handflächen quasi fliegen. Also so ein paar künstlerische Freiheiten haben die sich da schon erlaubt. Und beim Ghoul ist es genau dasselbe. Im Grunde, die haben sich für eine Abwandlung dieses Ghoul-Designs entschieden. Es ist ja nicht dieses total zerfetzte Gesicht, wo dann schon so Hautlappen runterhängen oder so, sondern es sieht so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, diesen Ghoul-Look. Also es ist auf jeden Fall etwas ganz Eigenes, was Neues. Witzigerweise haben sie dann dieses Ghoul-Design dann aber auch später in Fallout 76 integriert. Also in Fallout 76 kann man jetzt auch Ghoule antreffen, die so aussehen wie Cooper Howard, aka der Ghoul in der Serie. Und auch schön zu sehen, dass sich das untereinander so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Also um ehrlich zu sein, mir wäre da jetzt in der ersten Folge aber nichts Gravierendes aufgefallen nach dem Motto, okay, wow, da haben sie sich jetzt irgendwie in der Maske weniger Mühe gegeben oder so. Das sah für mich aus, wie es kannte.
Ich meine, es kann auch am Screener liegen. Ich meine, da war jetzt hier so qualitativ tausende Wasserzeichen da drin und so, ne? Ja, die haben sich die Premium-Ware bekommen. Was wollte ich denn sagen? Ach so, genau, ich würde eher sagen, ich würde das vergleichen mit einem sehr starken Sonnenbrand.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Ne? Es wirkt halt, ja genau, wie so eine Oma, die irgendwie seit 50 Jahren dreimal täglich irgendwie zur Sonnenbank geht. Genau, so sieht's aus. So eine richtig schön ledrige Couch, ja.
Genau.
Ja, wie so eine Ledercouch.
Okay, wir haben, also wie gesagt, wir hatten schon 6 Folgen gesehen. Insgesamt gibt es 8. Die erste startet quasi heute, wenn ihr das seht, am 16.12. Und kommt dann jede Woche quasi eine neue Folge raus. Also es startet wirklich quasi nur mit einer Folge, nicht wie bei anderen, dass man mal 2, 3 Folgen geschenkt bekommt und dann anschließend eine Folge pro Woche. Hier geht es ja wirklich jede Woche weiter. Folgenlänge ungefähr so, also die erste war relativ lang, mit Auto waren es fast eine Stunde. Danach war es ein paar Minuten weniger, bis auf 45 Minuten, also wir bewegen und so zwischen 55 und 45 Minuten pro Folge. Fandst du das zu lang oder findest du es gut oder könnte es noch länger sein? Könnte es mehr Folgen sein?
Es könnte gerne noch länger sein. Also irgendwie zeichnet sich da ja auch der Trend ab, dass so eine Staffel immer weniger Folgen hat. Also ich kenne das noch so ganz klassisch HBO-serienmäßig, so Sopranos, The Wire, immer so 12 Folgen, 12, 13 Folgen oder auch, ich glaube, Game of Thrones seinerzeit auch, die ersten Staffeln. Und dann zeichnete sich der Trend ab, okay, nur noch 10 Folgen und heute ist offenbar der Standard nur noch 8 Folgen. Und ich glaube, also ich mag das Pacing grundsätzlich in der Serie sehr gerne, aber mir muss man ja auch als Zuschauer die Prämisse nicht mehr erklären. Ich bin ja thematisch voll drin, ich kenne das Universum in- und auswendig. Und ich denke mir, wenn die Serie jetzt vielleicht noch 2 Folgen extra hätte und man diese 2 Folgen dazu verwendet hätte, noch so ein bisschen in Richtung Worldbuilding zu gehen und dem Zuschauer zu erklären, okay, was oder inwiefern unterscheidet sich denn unsere Welt von der Fallout-Welt? Hier zum Beispiel Erfindung des Halbleiters, die es irgendwie in der Welt von Fallout nie gegeben hat. Und deswegen gibt es dann zwar keine CDs oder so, aber es gibt Laserwaffen und es gibt irgendwie Autos, die atombetrieben fahren. Und dafür gibt es irgendwie andere Erfindungen, die es in unserem Universum gibt, also im echten Leben gibt es dort nicht. Und das hätte man vielleicht auch noch herausarbeiten können. Andererseits kann man ja dann auch die Frage stellen, ja, aber trägt es irgendwie zur Handlung bei oder hebt es die Qualität der Serie? Und dann kann man auch sagen, ja, vielleicht nicht. Aber ich so als Fan hätte mich darüber halt auch nochmal gefreut.
Apropos Technologie, wir haben ja nun hier unseren guten Hank McLean, der ja quasi für Vortech Germany, nicht Vortech Germany, für Vortech.
Wer Vortech sagt, muss auch Germany sagen. Ja,
das ist so eingefleischt tatsächlich. Ja. Schlimm. Der ja quasi weiterhin irgendwelche Experimente macht für Vortech, nicht Germany. Und da benutzt ja quasi eine Technologie. Hast du die schon mal gesehen oder ist die quasi neu?
Also es gab schon in ähnlicher Form in den ersten Fallouts Kontrollchips, also es waren nicht wirklich Chips, aber es gab auf jeden Fall Kontrollgeräte, mit denen die Enklave die Kontrolle über Todeskrallen zum Beispiel hatte. Also es gab, ich will sagen, es gab die Kontrolle von Kreaturen erlangen, das gab es tatsächlich schon. In ähnlicher Form, oder ich erinnere auch mal an das ursprüngliche Design der Stealth Boys, die ja in Fallout 3 und New Vegas noch anders waren als in Fallout 4 und 76 dann später. Das heißt, so dieses, dass dir dann irgendwas auf den Kopf gesetzt wird oder in den Nacken geklemmt wird, jetzt so in der speziellen Form noch nicht, aber ähnlich gab es da auch schon Sachen.
Okay, gut. Weil daran konnte ich mich echt nicht mehr erinnern. Ich kann mich natürlich noch an irgendwelche Sprenghalsketten erinnern von irgendwelchen Sklaven und was weiß ich. Da gab es ja so viel Kram.
Genau.
Oder irgendwelche Sprengfallen, die man woanders wegmachen musste oder andere Technologie. Genau, keine Ahnung.
Gefangenenhalsbänder, die dann explodieren.
Genau. Und, aber hier war ich mir halt nicht sicher, ob es das schon mal gab. Weil das wirkte so wie, das gab es bestimmt schon mal. Das wirkte nicht irgendwie wie eine übelste Neuerfindung für die Serie. Ne? Man will ja auch logischerweise nicht zu viel neu erfinden für so eine Serie, weil sonst wirkt es dann auch wieder zu fremd. Und weicht zu sehr von der Lore ab. Von daher, hier war ich mir halt nicht ganz sicher. Aber natürlich meine Wissenslücke, weil ich nicht alle Teile gespielt habe. Tatsächlich, wir haben hier viel. Ach Mensch, ich würde gerne drüber schwärmen. Es gibt ja nun gewisse typische, sagen wir mal, radioaktive Tiere, die im Wasteland vorkommen. Ne? Wir fangen bei Radkakerlaken an und gehen dann hoch zu den größeren, gefährlicheren Tieren. Da gibt es natürlich sehr berühmte, wo du auch schon den Namen gesagt hast. Ich will es aber jetzt nicht revealen, weil der Moment halt so geil ist. Wie ging es dir, als dieses Wesen erscheint, diese eine böse
Ja,
Wesen?
Also man kann da, glaube ich, denke ich, drüber reden, weil es eben schon Teil der Trailer sind. Also,
ja, stimmt, eigentlich hat man den Trailer schon gesehen. Genau. Ja.
Also man sieht ja im Trailer schon, man sieht einen Red Skorpion tatsächlich im Trailer, man sieht eine Todeskralle im Trailer. In der ersten Staffel haben wir einen Yaogwai gesehen, relativ zu Anfang. Also genau, da werden also eben auch nach und nach eben Kreaturen gezeigt, die man eben so auch aus den Spielen kennt. Und da sind wir dann eben wieder bei dem Thema CGI, mit dem ich so glücklich bin. Also da muss ich halt sagen, okay, so eine Kreaturen kannst du eben auch nur via CGI zum Leben erwecken. Wobei, da wird es sicherlich auch irgendwelche Schauspieler in Kostümen geben, die da für Modell stehen. Aber das muss am Ende dann in der Postproduktion durch CGI nochmal richtig schön gemacht werden. Und das haben sie geschafft. Also es ist nicht der Tiger aus The Walking Dead. Es ist auf jeden Fall, das ist gutes CGI. Das ist echt sehr gutes CGI.
Okay. Meine Frage, du warst ja schon in den USA, um die ganzen Orte von Fallout 76 in Appalachia oder Appalachia zu besuchen. Genau. Und warst du schon in Vegas?
Ja, genau. Also in Vegas waren wir 2024. Das war nämlich seinerzeit der Grund, warum wir zur ersten Staffel nicht miteinander sprechen konnten, weil unglücklicherweise, und das wusste ich ja noch nicht, als ich damals gebucht hatte, haben wir dann nämlich, nachdem wir dann 2023 einen Roadtrip quer durch West Virginia und dann am Ende durch Washington DC gemacht haben, haben wir uns dann 2024 für eine Westküstentour durch Las Vegas, Los Angeles und San Francisco entschieden. Und dann habe ich in Las Vegas auch kurzerhand geheiratet und dann...
Stimmt, da war genau.
Und dann, genau, also das heißt, die, also auch tatsächlich Locations aus der Serie, zum Beispiel der Santa Monica Pier, den man mehrfach sieht, oder auch das Griffith Observatorium, das man in der ersten Staffel sieht, da ganz am Ende, wo dann da dieser Endkampf stattfindet. Das waren Orte, die habe ich dann real schon besucht, quasi unmittelbar bevor dann die Serie erschien, aber auch nur, weil wir ja wussten durch die Trailer, dass diese Locations Teil der Serie sein würden. Deswegen haben wir uns diese Locations dann auch ganz besonders eben angeguckt, damit wir wissen, okay, da haben wir jetzt so diesen Real-Life- und Serienvergleich.
Wie ging es dir da, als du quasi in der Serie quasi wieder in New Vegas angekommen bist? Hast du irgendwas wiedererkannt?
Leider, um ehrlich zu sein, da sprichst du jetzt ein sehr sensibles Thema an, weil ich bin so ein kleiner, es gibt so einen Begriff, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, der nennt sich Anemoia. Ich glaube, das ist der Fachbegriff, ist aber so ein Kunstwort, ein Fachbegriff für Nostalgie nach einer Zeit, in der man selbst nie gelebt hat, die man also nur aus Serien, Filmen oder von Erzählungen oder aus Büchern kennt. Und das geht mir irgendwie mit Las Vegas, ich weiß auch nicht, warum dem so ist, ich bin gar kein Glücksspieler in irgendeiner Form, aber mit Las Vegas, da habe ich eine unheimliche Nostalgie für das alte Las Vegas, das damals noch hier vom Mob regiert wurde, also von der Mafia, das dann aber mehr oder weniger in den 90ern in Schutt und Asche gebombt wurde, also so die klassischen Hotels, das Sands oder das Landmark Casino, das auch als Vorbild diente für das Lucky 38, die Leute glauben immer, es ist das Stratosphere Casino, stimmt nicht, es ist das Landmark Casino, das wurde auch von dem realen Vorbild von Robert House, also Howard Hughes, seinerzeit besessen. Also der war der Eigentümer dieses Casinos und daher auch Lucky 38, Robert House, Landmark Hotel und Casino, Howard Hughes. Also da gibt's ganz klassische Verbindungen oder auch das Dunes Casino, das steht als Vorbild für das Gomorrah. Es gibt so richtig geile Filme, zum Beispiel der berühmteste wahrscheinlich Casino mit Robert De Niro und Joe Pesci von Martin Scorsese. Das spielt Anfang der 90er, eben genau kurz bevor diese ganzen Casinos eben abgerissen wurden. Und da werde ich immer unheimlich nostalgisch und meine Erwartungshaltung war ja, wenn ich nach Las Vegas fliege, dann sehe ich dieses alte Las Vegas, aber diese ganzen neuen Themenparks, Paris, Paris, New York und wie sie nicht alle heißen, die haben natürlich wenig von diesem alten Las Vegas-Charme, den die Serie beziehungsweise den auch das Spiel Fallout New Vegas aufgreift. Das heißt, diese Casinos, die da als Vorbild standen, die gibt's heute leider nicht mehr.
Oh, da will ich kurz abschweifen.
Ja.
Du liebst ja auch so Kram mit Mafia und Gangsters und sowas. Mhm. Wir haben jetzt nur die Fallout-Serie gesehen. Wie würdest du sagen, ist es eine gute Serie, eine der besten Serien des Jahres, was Gutes, was Schlechtes?
Die erste Staffel oder reden wir jetzt von der zweiten?
Nee, wir reden jetzt von diesem Jahr quasi serienmäßig.
Da machst du jetzt was mit mir kaputt, weil die ernste Antwort ist eigentlich nein. Also nüchtern betrachtet muss man sagen, auch die erste Staffel, genau wie diese Staffel, es sind einfach dramaturgisch, es sind solide Serien, gar keine Frage, es sind solide bis gute Serien, aber es gab sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr schon stärkere Serien. Alles, was so aus dem Hause HBO kommt beispielsweise, ist oftmals dramaturgisch viel stärker. Ich meine, die Handlung von Fallout kannst du ja auf einen Bierdeckel schreiben. Ja, da ist irgendwie Familienvater, der von Frau und Kind getrennt ist und der sucht sie jetzt. Okay, check. So, da gibt's, na klar, gibt's da auch ein paar Plot-Twists und so weiter und so fort. Aber das kommt natürlich jetzt nicht an die Komplexität, jetzt sagen wir mal, von einem Game of Thrones ran oder sowas. Ne? Das ist, also es gibt dramaturgisch oder aus Geschichtenerzählerperspektive natürlich weitaus komplexer und schöner erzählte Geschichten. Was aber, also ich will der Serie nichts wegnehmen. Die Serie ist gut für das, was sie sein will, vor allen Dingen auch für eine Videospiel-Adaption. Ist die schon Weltklasse, würde ich sogar sagen. Mit The Last of Us auf jeden Fall eine der besten Videospieladaptionen, die ich jemals gesehen habe.
Absolut. Vor allem, und, was die Details angeht, ne? Die Liebe zum Fallout selbst.
Wie gesagt, ich versuche halt, weißt du, ich versuche halt bei aller Euphorie und Fanboy-Dasein, versuche ich mich halt auch immer ehrlich zu machen und zu sagen, okay, wie würde ich es jetzt betrachten, wenn mir dieser ganze Fanservice und diese ganzen Member-Berries, wenn mir das nicht ins Auge stechen würde? Und dann muss man sagen, dann ist es immer noch eine Serie, die einen gut unterhält. Weil ich meine, weißt du, so Fantasy-Mittelalter, da hast du 100 Filme, 100 Serien schon zu gehabt. Und Postapokalypse mit verschiedenartigen Kreaturen und Mutanten und Laserwaffen und Flugzeugpiepapo. Das hast du ja so, das ist ja noch ein sehr, sehr unverbrauchtes Setting. Also die Serie macht schon Spaß, sicherlich auch für das Nicht-Kennerauge. Aber jetzt rein handlungstechnisch, dramaturgisch, gibt's da weitaus ausgereifteres, komplexeres, tieferes als das, muss man, so ehrlich muss man auch als Fanboy am Ende sein.
Das ist aber wichtig, deswegen spreche ich ja drüber, weil wir ja quasi hier einen Podcast machen und Kritiken üben. Also wir sind ja nur ein bisschen Kritiker hier beim Telestammtisch. Und man will natürlich jetzt auch die Leute mitnehmen oder sagen, Empfehlung, Entempfehlung. Hole ich wieder den Weg zurück zu der Frage, weil dieses Jahr gab es nämlich eine richtig, richtig gute Serie über Gangster und Mobs. Und zwar Mobland, wortwörtlich, Mobland.
Boah, Weltklasse von Guy Ritchie. Boah, war die gut. Um ehrlich zu sein, Kenny, Guy Ritchie hat auch 2023 die Serie gemacht, die Fallout vom Thron gestoßen hat, und zwar The Gentleman, basierend auf einem Film. Also der hat erst den Film The Gentleman gemacht mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle und Matthew McConaughey und Colin Farrell und hat dann daraus dann nochmal eine Serie gemacht mit einem anderen Cast, auch mit einem leicht veränderten Setting, aber im selben Universum, so möchte ich es jetzt mal nennen. Und diese Serie, die ist halt, die hittet mich zu 1000%. Und Mobland jetzt auch genauso. Damit kriegst du mich total. Das ist mein Ding.
Weil das ist ein bisschen Running Gag geworden, das ganze Jahr über schon, weil ich durfte ja damals schon, wo Mobland rauskam, auch schon ein paar von den Folgen gucken. Mhm. Und seitdem schwärme ich bei jedem Podcast in die Aufnahme, packe ich irgendwo so eine Mobland ich würde sagen, also so eine Mobland Running Gag rein.
So eine Referenz.
Einfach die beste Serie des Jahres für mich.
Ja,
selbst besser als jeder Film, der dieses Jahr rauskam. Ich weiß, du liebst so Gangster, aber ich finde es gut, dass du es gesehen hast.
Ja.
Deswegen, du kannst mich bestätigen, dass es eine ganz gute Serie ist.
Safe. Also für alle, die ihn auch nicht kennen, also Guy Ritchie gilt so als der britische Quentin Tarantino. Und das ist handwerklich oftmals auch sehr, sehr ähnlich. Auch dieses mit Kapiteln arbeiten in Filmen und so weiter. Und es sind vor allen Dingen auch diese Dialoge, diese auf der einen Seite sehr interessant und ungewöhnlichen Dialoge, aber auf der anderen Seite auch maximal authentischen Dialoge. Ne? Das sind so Dialoge, da fragt man sich, ist das jetzt, also das könnte auch ein echter Dialog sein, das wirkt nicht geschrieben, weißt du, wie ich meine? Das kann Guy Ritchie wirklich sehr gut.
Und halt, als ich jetzt Tom Hardy Fanboy und Fangirl, musste ich halt für mich gucken, okay, gut. Aber wir gehen zurück zu Fallout.
Genau.
Wir haben jetzt nur verschiedene andere Serien, die es ja gehabt und da muss ich sagen, Fallout ist toll produziert, es sieht großartig aus, wird es einer der besten Videospieladaptionen, die es gibt, wie wir schon gesagt haben. Aber trotzdem, an solchen Serien wie Beispiel Mobland kommt es halt nicht ran. Aber Mobland ist natürlich jetzt absolut Premium 10 von 10. Deswegen muss ich sagen, da kommt Fallout irgendwie an eine 7 von 10. Wenn man Fallout-Fan ist, vielleicht 8 von 10 ran. Trotzdem hochqualitativ, trotzdem eine Empfehlung. Und ich würde sagen, wer die erste Staffel gut fand, der wird hier dementsprechend nicht enttäuscht. Es geht genauso auf den Level weiter. Ich würde sogar sagen, dass hier ein bisschen mehr Storybuilding betrieben wird, gerade was diese ganzen Rückblenden angeht. Die sind wirklich großartig gemacht. Es gibt so einen schönen roten Faden, wo dann alles sich so ein bisschen aufbaut. Und ich bin gespannt. Es sind noch zwei Folgen, die wir quasi noch sehen können. Wir haben 6 gesehen. Wir haben aktuell den Stand, den ihr quasi am 21.01. haben werdet. So quasi. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen warten, bis wir die anderen zwei gucken können. Trotzdem gut gemacht. Hast du noch irgendwelche Kritikpunkte oder möchtest du irgendwelche Themen ansprechen noch? Was fällt dir noch was ein?
Also, was wir noch ansprechen könnten, wäre das Thema, also gerade weil wir ja jetzt in New Vegas sind und weil die Serie, ich glaube, 10 oder 15 Jahre nach den Ereignissen von Fallout New Vegas spielt. Wir haben ja in den Videospielen oftmals die Situation, dass wir uns entscheiden können. Und in Fallout New Vegas noch viel mehr als in Fallout 3 oder in Fallout 4. Das heißt, du musst dich wirklich für verschiedene Fraktionen entscheiden und mit diesen Fraktionen dann wiederum gegen andere Fraktionen vorgehen. Und die Gefahr besteht natürlich immer, dass, wie soll ich sagen, dass man dann innerhalb der Serie plötzlich ein Ende aus dem Spiel als Kanon festlegt. Ja, also das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ich habe die Möglichkeit, wir bleiben mal bei Fallout 4, ich habe die Möglichkeit, Arthur Maxon zu töten. Ja, so, und jetzt taucht auf einmal Arthur Maxon, sagen wir jetzt mal fiktiv, in Fallout Staffel 2 auf. Dann haben wir ja die Situation, dass die Fallout-Serie dann damit praktisch festlegen würde, dass das Ende, in dem Arthur Maxon stirbt, eben nicht Kanon ist, sondern das Ende, in dem er überlebt. Das ist Kanon. Ja?
Ja.
Und die Serie versucht also tunlichst zu vermeiden, dass in die Ereignisse der Videospiele eingegriffen wird und dann irgendwie gesagt wird, okay, gucke mal, dieses Ende aus dem Spiel ist Kanon. Und da frage ich mich selber immer, ob ich es nicht geiler gefunden hätte, wenn die gesagt hätten, ey, guck mal, es gibt verschiedene Enden, aber dieses Ende ist bei dem Videospiel Kanon und dieses Videospiel ist bei dem Ende, anders. Dieses Ende ist bei dem Videospiel Kanon und dieses Ende ist bei dem Videospiel Kanon. Das heißt, dass man da quasi dann als Prämisse, weil klar, man möchte natürlich den Leuten ihre Illusionen aus dem Spiel nicht kaputt machen, aber auf der anderen Seite muss man dann auch immer storytechnisch drumrum tänzeln. Oh, nicht, dass wir uns da nachher inkonsistent widersprechen, beziehungsweise den Spielen widersprechen und dadurch dann so eine Inkonsistenz reinkommt. Und es ist halt so Segen wie Fluch gleichermaßen. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich cooler gefunden, wenn die Serie ein Ende von Fallout New Vegas aufgegriffen hätte und darauf aufbauend dann die Prämisse weitergesponnen hätte, weil so bist du jetzt als Zuschauer, der eben die Spiele gespielt hat, davor und sagst, okay, aber wie ging es denn weiter jetzt nach? Erzähl mir bitte alles, was jetzt nach dem Spiel bis zum Zeitpunkt der Serie passiert ist. Und es wird allenfalls angedeutet, aber alleine jetzt für diese Zeitspanne bis zur Serie, da will ich jetzt nochmal eine eigene Serie zu haben. Und das ist noch so ein Punkt, wo ich selber noch mit mir hader, ist Ende festlegen, jetzt eine gute Sache oder eine schlechte Sache?
Ja gut, aber wie willst du es anders machen, wenn du ein Spiel hast, wo du quasi alternative Enden hast? Ne? Wie machst du denn das, wenn du da quasi, oder musst du halt eine Story nehmen, wo alles das, was da passiert ist, in den Spielen nicht relevant ist, um das zu verhindern? Oder du sagst halt, okay, ich nehme eins von den vielen Enden, vielleicht sogar eins von denen, die am meisten so gespielt wurden. Da gibt es sicherlich auch Statistiken, welches Ende am meisten erreicht wurde und sowas. Dass man sagt, okay, man nimmt halt das, was am berühmtesten oder am bekanntesten ist und baut darauf auf. Ne? Ist natürlich schwierig in einem Rollenspiel, wo du so viel Freiheit hast. Ne? Das verstehe ich schon, aber ja, ich glaube, egal wie du es machst, machst du es verkehrt, ne?
Ja. Das stimmt. Das ist, also deswegen habe ich zu dem Thema auch noch keine eindeutige Meinung, dass ich jetzt sage, ja, Kanonenden vermeiden gut oder schlecht. Da bin ich selber noch mit mir am Verhandeln. Aber die Serie ist für das, was es ist, ist es auf jeden Fall gut. Nur wie gesagt, ich sitze dann da und denke mir, Mensch, erzähl mir jetzt mal bitte, was in der Zwischenzeit noch alles passiert ist. Aber das sind dann wahrscheinlich Handlungsstränge oder offene Fragen, die mir als Fan nicht beantworten. Aber manchmal, guck mal, manchmal ist das ja auch gut, wenn gewisse Dinge auch noch deiner Fantasie überlassen werden. Ja. Das passiert ja inzwischen in Hollywood leider viel zu selten. In Hollywood ist ja seit einigen Jahren sehr gut darin, Dinge praktisch auszuerzählen, die eigentlich davon gelebt haben, dass man eben nicht wusste, wie es dann tatsächlich war, dass man so ein bisschen spekulativen Freiraum hat. Ich will nur als Beispiel nennen, es gibt ja jetzt diese Serie zu dem Herrn der Ringe, hier die Ringe der Macht. Ja? Und jetzt weiß ich plötzlich, wie Sauron unterm Helm aussieht. Ich will nicht wissen, wie Sauron unterm Helm aussieht. Überlass es meiner Fantasie, das macht mir den Bösewicht kaputt irgendwo. Und wahrscheinlich ist es am Ende auch so eine Sache, wenn man es dann auserzählt, irgendwie serviert bekommt, dann denkt man sich auch, ja, da in meiner Fantasie irgendwie geiler, wäre es mal dabei geblieben.
Ja gut, aber das ist halt die harte Realität. Manchmal wird dann sowas zerstört, ne? Das ist ne, typisch.
Das zum Beispiel, kannst du noch Darth Vader ernst nehmen, seitdem du den jungen Anakin kennst? Also irgendwie, seit ich den jungen Anakin kenne, irgendwie ist Darth Vader für mich irgendwie kaputt, weil wenn ich ihn sehe, muss ich mir unter dem Helm den jungen Anakin vorstellen und dann ist halt so, ah.
Ja gut, das öffnet jetzt eine Diskussion, die artet komplett aus, da können wir wahrscheinlich nochmal 45 Minuten dran hängen. Ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, für mich gibt es auch Anakin Skywalker, es gibt Darth Vader, diesen Punkt, das zu vermischen, dass man sagt, okay, Darth Vader verhält sich jedenfalls so, wie Anakin das früher auch gemacht hat, das ist ein eigenes Thema für sich, da müssen wir wieder darüber reden, Episode 1 bis 3 alles richtig gemacht haben oder nicht, egal.
Wir können noch mal den Bogen zurück zu Fallout spannen. Und zwar das Thema Inszenierung. Wie gesagt, wir wissen ja, dass wir eine Todeskralle sehen werden oder vielleicht auch mehrere Todeskrallen, man weiß es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, wir sehen Todeskrallen in der zweiten Staffel. Und das Thema Inszenation ist natürlich wichtig, gerade wenn du halt so eine Kreatur, die halt als absoluter Bossgegner praktisch bekannt ist, inszenierst. Die kann nicht einfach irgendwie plötzlich um die Ecke kommen und dann steht sie da, sondern die braucht halt ihren epischen Auftritt, ne? Und das muss in Szene gesetzt werden. Und ich finde, das gelingt der Serie zum Beispiel sehr, sehr gut. Das machen sie, das machen sie sehr klasse. Und da kann man nur glücklich sein als Fan.
Ich meine, gut, wir haben wirklich so viele, ich bin halt nur nicht der krasse Fallout New Vegas Typ, aber auch hier sind ganz viele Sachen drin, die man halt kennt. Sei es nun das Lucky 38 oder die Vertibirds oder halt die Luftschiffe hier wie die Pritwin zum Beispiel. Wir haben die Todeskrallen, wir haben Powerrüstungen. Wir haben sogar die Bruderschaftsgeschichte mit dem ersten Roger Maxon, ne, die Geschichte da. Apropos, es gibt
Darf ich da noch kurz eingreifen? Behalt deinen Gedanken, aber lass mich noch kurz eine Sache eingreifen, weil das möchte ich nochmal kurz erklären. Und zwar, der Grund, warum Fallout New Vegas innerhalb der Community so einen ganz besonderen Kultstatus genießt, ist der, dass Fallout New Vegas ja gar nicht von Bethesda, sondern von Obsidian entwickelt wurde. Und zwar, ich glaube, in nur 16 Monaten Entwicklungszeit. Und das Besondere ist also, dass damals, also so 2008, 2009, 2010 rum, da haben eben bei Obsidian damals noch ganz viele ehemalige Mitarbeiter von Interplay gearbeitet, also die damals die originalen Fallouts 1 und 2 entwickelt haben. Und die hatten ja damals schon die Arbeiten für ein Fallout 3 begonnen, die dann verworfen wurden. Ich glaube, dann ging Interplay pleite und dann wurde die Fallout IP von Bethesda gekauft. Und long story short, das Ding ist aber, die Entwickler, die hatten damals noch eine ganze Menge Ideen für Fallout 3, also für deren Version von Fallout 3, die dann letzten Endes alle in Fallout New Vegas verwertet wurden, weißt du? Und das heißt, du hast auf der einen Seite so diese Original-Lore der alten Fallouts mit der Technik der modernen Fallouts und das dann eben komprimiert in 16 Monaten Entwicklungszeit. Ich meine, die hatten natürlich schon ganz viele fertige Assets, mit denen die arbeiten konnten. Aber das macht's halt für die Fallout-Fans so besonders, weil man einfach sagt, weißt du, die ursprünglichen Erfinder des Universums, die haben sich noch so viel dabei gedacht und sich noch so viele Gedanken über Hintergründe gemacht, dass man einfach sagt, okay, die haben einfach mehr Ideen, mehr Liebe, mehr, ja, einfach Background-Ideen zu dem ganzen Universum, was es da noch zu erzählen gibt. Und man sagt halt einfach, okay, Obsidian ist in Sachen Storywriting einfach das bessere Studio am Ende, muss man einfach so sagen. Bethesda war ja noch nie bekannt für eine geile Main-Story. Es war immer so das Spielwelterkunden und die Sidequests, die Spaß gemacht haben bei Bethesda-Spielen.
Ja, eine Open World erstellen und ganz viele Bugs reinpacken. Oder?
Ja, genau.
Und Bugs meine ich nicht die Red-Kakerlaken. aber zu Thema Lore. Das Thema die Bruderschaft ist natürlich so eine Lore, die in allen Teilen vorkommt, ne, die eine lange Geschichte hat mit mehreren Charakteren, die über mehrere Generationen geht. Mhm. Zum Beispiel halt die Geschichte mit Maxon, wie du schon sagtest, in Fallout 4 kann man halt Arthur Maxon irgendwie töten. Genau. Und da gibt es natürlich den ersten bekannten Roger Maxon. Und das Ding ist, wir treffen hier in der Serie einen neuen Charakter kennen, der quasi auch mit zur Bruderschaft irgendwie gehört. Mhm. Und der hat so ein richtig markante Kinnline mit so einem typischen Bart und dann auch so eine Jacke, die so innen drinne gepolstert ist. Und das sah, wenn du das Bild von Arthur Maxon nimmst und ihn daneben hältst, sind da so viele Parallelen.
Es war das gleiche Outfit und da begannen dann die Spekulationen, aber wo ist die Narbe, ne? Und passt das und alterstechnisch und pipapo, kann das hinkommen? Und ja, die Frage können wir natürlich jetzt hier auch noch nicht rausnehmen hier an der Stelle. Aber ja, das bleibt auf jeden Fall noch offen. Das bleibt noch zu klären, ja.
Aber ging es dir auch so?
Ja. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, was ist er das? Weil er trägt ja diesen ikonischen Mantel.
Ja, ne? Ja.
Und ja.
Gut, ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwelche schönen Sachen habe. Ja, genau, was ich noch habe, es gibt in der einen Folge gehen die ganz kurz in einen Vault. Den habe ich dann gleich recherchiert, ob es diese Nummer gibt. Ich sag jetzt nicht welche, aber habt ihr geguckt, das ist eine Vault-Nummer, die es nicht ins finale Spiel geschafft hat. Die sind irgendwo als Information in den Programmiercodes irgendwo eingespeichert, aber wurde nie quasi in dem Sinne veröffentlicht. Das heißt, man greift hier wirklich auf Sachen zu, die irgendwo irgendwie doch existieren, aber auch nicht. Und das fand ich sehr interessant. Ging's dir da auch so? Hast du da auch ja, solche
Also das Geile ist ja, dass der Regisseur Jonathan Nolan, der arbeitet da ja wohl ganz eng mit Bethesda zusammen und ich glaube schon, dass da ganz viel Brainstorming irgendwie im Vorfeld stattfindet und sich da Ideen gegenseitig hin und her geschmissen werden und ich glaube schon, dass dann da auch nochmal Ideen irgendwie für vergangene Spiele oder so dann auch nochmal aufgegriffen werden. Und jetzt habe ich auch irgendwie mitbekommen, dass Timothy Kane, also auch einer der ursprünglichen Fallout-Väter, jetzt auch nochmal für ein Geheimprojekt zu Obsidian zurückgekehrt ist und der hat jetzt auch ganz exklusiv vorab die Fallout-Serie, also Staffel 2, gezeigt bekommen. Und vielleicht da nochmal zum Thema Inszenation oder Inszenierung. Du erinnerst dich an Fallout 4, die Todeskralle, die sieht man ja relativ früh zu Beginn des Spiels in Concord. Wenn man dann aus dem Museum rauskommt, aus dem man dann Preston Garvey rettet und dann zieht man sich seine Powerrüstung auch direkt an und dann kämpft man plötzlich schon ganz zu Beginn innerhalb der ersten Stunden des Spiels gegen eine Todeskralle. Ne? Und dann habe ich mal ein Interview mit Timothy Kane gesehen und dann wurde halt gefragt, so ob es ein Fehler war, die Todeskralle in Fallout 4 so früh zu verheizen. Ne? Und dann sagt er so, nee, man kann schon die Todeskralle so früh im Spiel verheizen. Aber dann hätten die noch ein Gerücht streuen sollen, dass es irgendwo im Ödland eine Kreatur gibt, die Todeskrallen zum Frühstück frisst. Sodass einem, weil so war es in Fallout 1 seinerzeit auch, du hast irgendwie zu Beginn des Spiels ständig von Todeskrallen gehört, dass das so mächtige, tödliche Kreaturen sind, aber du hast halt nie welche gesehen, sodass du eben ne dieses Kopfkino halt hattest, oh mein Gott, was kann ich mir unter einer Todeskralle vorstellen? Und irgendwann ist es dann soweit, dass du eine Todeskralle siehst und dann so, oh mein Gott, das sind so die tödlichsten Kreaturen im Ödland. Und deswegen ist Inszenierung immer ein ganz wichtiger Punkt.
Tja, bei Fallout 76, wenn man da eine Weile levelt und übelst fette Ausrüstung hat und ein hohes Level hat und Skills, sind Todeskrallen nicht wirklich eine Herausforderung. Hier ist die Todeskralle mal wieder eine Gefahr, wo man denkt so, okay, die möchtest du im echten Leben nicht begegnen, ne?
Nee. Also da sind Todeskrallen kein Spaß. Wiederum, in der ersten Staffel hat Maximus einen Yaogwai mit einer 10mm Pistole mit einem Schuss zwischen die Augen direkt erledigt, weißt du? Also ist natürlich schwer. Ist ja genau das gleiche mit dem Thema Watz. Ne? Du kannst auch irgendwie, wie willst du, ich habe mich die ganze Zeit damals vor Release von Staffel 1 gefragt, wie willst du Watz umsetzen? Also Zeit anhalten, Körperteil anvisieren und dann schießen. Kann die Serie nicht. Also wie willst du es auch machen? Das geht nicht. Und das haben sie auch direkt sein gelassen.
Ja gut, aber es gibt so Bullet-Time-Momente. Ne?
Genau, es gibt so Bullet-Time-Momente.
Ja. Aber allgemein, das Character-Building, ich habe mal ein schönes Video gesehen, da wurde versucht herauszufinden, welche Special-Perks, also ich meine, das sind ja nun, wer das nicht kennt, die Attribute von jedem Charakter von Fallout, ne? Das Special Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck, ne? Die waren es, die sieben, genau. Und da gab es tolle Videos dazu, da wurde versucht rauszufinden anhand der Charaktere von der Serie, wie die geskillt sind. Und das fand ich sehr interessant, weil zum Beispiel Maximus hat scheinbar ein Luck Skillset, quasi sehr viel Luck und sehr viel Aufnahmefähigkeit oder Aufmerksamkeit. Und das trifft es aber gut, weil er hat quasi so viel Luck geskillt, dass er quasi mit dem Headshot den Yokai killen konnte. Und das ergibt in vielen Punkten auch sehr viel Sinn, was die, Skills, was die für Skills haben. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, bestimmt also, so eine Diskussion, was hat der wohl für Skillpunkte?
Also wie gesagt, das Beste, was der Serie passieren konnte, war, dass der Regisseur eben Jonathan Nolan ist. Ich glaube, Bethesda oder viele sind schon über die Jahre und Jahrzehnte an Bethesda herangetreten mit dem Wunsch, mal Fallout zu verfilmen oder das Ganze als Serie umzusetzen. Aber Bethesda, wahrscheinlich federführend Todd Howard, hat gesagt, nee, fühlen wir nicht, fühlt sich nicht richtig an. Aber als dann Jonathan Nolan auf den Plan getreten ist mit Kilter Films, da war es dann erst das erste Mal so, dass er gesagt hat, okay, ich glaube, die teilen die richtige Vision, weil Jonathan Nolan ja auch eben großer, bekennender Fallout-Fan ist und das ist halt das Beste, was dem Projekt passieren konnte, weil es eben ein Projekt von einem Fan für Fans ist, ne? Ja. Und das merkt man dieser Serie in jeder Einstellung an.
Oder zum Beispiel das Thema, was hier auch noch vorkommt, ist ja das Thema Drogensucht. Wenn du zu viel Camps nimmst, ne, bei Fallout, dann wirst du gerne mal still sichtig, was ja auch Vorteile und Nachteile mit sich bringt. Und auch die werden hier wirklich rollenspielmäßig gezeigt. Ja, ja. Und ich fand das cool gemacht.
Eine Sucht
das
Thema nach der dann, anderen.
Ja, ja. So, auf mehr.
Ja, aber gut.
Es ist echt cool gemacht. Und natürlich dann das Thema Addictol, ne, du willst ja die Sucht wieder loswerden. Mhm. Und ach ja, es gibt da viele, viele, viele Running Gags drin, die halt wirklich das Spiel wirklich zeigen, wie es eigentlich im Spiel ist, wo du denkst, okay, der Charakter hat gerade die Entscheidung getroffen oder das Item benutzt und hat die Perks, was auch immer, oder die negativen Effekte von dem und dem quasi in seinem Skill drin und das funktioniert einfach sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zu Ende. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Das ist echt lang dafür, dass wir bloß zu zweit sind. Liebe Menschen da draußen, okay, nee, machen wir es anders. Wir geben noch kurz ein Fazit. Was sagst du? Was würdest du sagen? Gute Serie, schlechte Serie, gute Empfehlung, schlechte Empfehlung.
Also ich würde es jetzt in Relation setzen zur ersten Staffel und da kann man wirklich sagen, geliefert wie angekündigt. Also die haben auf jeden Fall nochmal einen oben drauf gesetzt. Walton Goggins hatte in einem Interview zuvor gesagt, okay, die zweite Staffel, die wird nochmal viel krasser als die erste und ich finde, jetzt nach all dem, was ich gesehen habe, die ersten 6 von 8 Folgen, haben sie das Versprechen gehalten, definitiv.
Also ich bin da voll bei dir, die Qualität lässt überhaupt nicht nach, im Gegenteil, sie ist absolut gleichbleibend, vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Ich finde das Storytelling jetzt besser, dass es jetzt mehr Handlung irgendwie doch gibt, mehr Konversation, finde ich. Vor allem diese ganzen Flashbacks in die Vergangenheit, finde ich mega großartig. Mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht. Ich habe alle 6 Folgen innerhalb von 24 Stunden quasi weggebinged. Also leider Gottes, ihr bekommt nur eine Folge pro Woche, das tut mir leid für euch. Oder ihr wartet, bis natürlich alle da sind und ihr binget die dann durch. Auf jeden Fall absolutes Binge-Material. Nicht die beste Serie des Jahres, das ist weiterhin Mobland, aber trotzdem gute Qualität, hochgradig, geiler Cast, geile Produktion und ich bin Fan, ich gucke sie gerne und ich kann sie definitiv empfehlen.
Jetzt müssen wir beide ganz besonders lange warten auf die 2 letzten Folgen, ne?
Ja, vielleicht müssen wir das auch nicht. Mal gucken.
Okay, schauen wir mal. Alles klar.
Gut, alles klar. Liebe Freunde da draußen, wir beim Telestammtisch haben einen Discord-Server. Den findet ihr quasi unten im Link der Beschreibung. Kommt da mal hin. Wir sind immer noch dabei. Ihr habt noch Zeit. Bis zum 21.12. haben wir gerade doch quasi die Umfrage, was denn der beste Film des Jahres ist. Da könnt ihr quasi eure eigene Top 10 machen, weil wir wollen unsere Redaktionstop 10 mit der Community Top 10 quasi vergleichen. Ansonsten gebt uns gerne mal ein Like oder irgendwo ein Kommentar, Abo, wie auch immer ihr das wollt, bei Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt. Und da gebe ich den Staffel gleich Stab weiter an den guten Billy, weil der hat ja seine eigene Community, quasi seinen eigenen Discord-Server. Da könnt ihr natürlich auch drauf gehen. Wir packen das alles mit in die Beschreibung rein oder wenn, dann unten in die Kommentare rein. Vortech German, ich weiß, machst du noch Werbung für deine Facebook-Gruppe oder geht es mehr um das Discord?
Also, tatsächlich, ich mache immer noch Werbung für die Facebook-Gruppe, tatsächlich für die letzten wenigen, die noch Facebook nutzen. Es werden von Jahr zu Jahr weniger, aber Facebook ist eben die einzige Social-Media-Plattform, die sich in Deutschland etabliert hat, die so eine Gruppenfunktion hat. Weißt du, hast du auf Insta nicht und auf TikTok sowieso nicht. Reddit ist hier in Deutschland nie so wirklich angekommen, also zumindest nicht bei der breiten Masse. Und insofern Facebook so für Gaming-Gruppen zum Beispiel oder generell für Hobbygruppen immer noch super. Also genau, Vault-Tec Germany bei Facebook. Wir haben einen dazugehörigen Discord-Server. Ich streame jeden Abend ab 20 Uhr auf Twitch, Aufseher Billy. Und ansonsten gibt auch YouTube-Videos von Aufseher Billy. Und ansonsten gilt, wer mich nicht findet, der hat nie gesucht.
Es gibt sogar noch alte Aufnahmen von Vault X Radio, dem kleinen
Fun-Projekt,
was wir quasi in der Gruppe hatten, quasi ein Art Radiosender, wo die Musik aus Fallout lief. Da kam auch der Running Gag mit diesen tollen kaputten Hammer. Ja.
Genau, genau.
Könnt ihr gerne mal suchen, Vault X Radio, vielleicht findet ihr was, das sind alte historische Aufnahmen, quasi noch in Schwarz-Weiß. Lieber Billy, ich freue mich, dass du da bist. Definitiv ein sehr kompetenter Fallout-Experte, der mir sehr viele Informationen geben konnte. Eine Bereicherung. Also vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und liebe Menschen da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne Kommentare oder wie auch immer. Gebt gerne Feedback, egal ob unter dem Podcast selbst oder beim Discord. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Nicht vergessen, immer schön Stimpaks dabei haben. Macht's gut.
Du darfst Tschüss sagen.
Tschüss.